habe so wahnsinnigen Respekt davor, wie Künstlerinnen und Künstler arbeiten, nämlich einerseits sich natürlich immer so einer gewissen Prekarität auszusetzen, aber vor allen Dingen auch der Tatsache, dass sie eben, wenn sie arbeiten, ja, sozusagen ihr Innerstes nach außen kehren. Und ich finde, dass das so ein wahnsinnig mutiges Unterfangen ist, dass ich, wenn ich das unterstützen kann, natürlich gerne mache. Und ich meine, wir haben ja alle jetzt vor allen Dingen auch in der Pandemie gelernt, dass Kunst und Kultur eigentlich das ist, was uns letztlich gerettet hat.
Heute zu so später Stunde verlange ich wirklich alles von dir ab, Katharina.
Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt der vierte Take, glaube ich, dieses Intros. Aber wir verquatschen uns auch einfach immer die ganze Zeit. So, aber jetzt schaffen wir das. Ein kurzes, knackiges Intro. Let's go.
Also, erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen neuen Gast, den du da wieder hergezaubert hast. Mhm. Claudia Gordon.
Aus der Villa Aurora.
Wo hast du diese interessante Frau?
Ja, ich glaube, ich bin einfach so wie immer durchs Internet gestolpert und da ist sie mir irgendwann über den Weg gelaufen und ich dachte, wow, die Villa Aurora, das kannte ich noch nicht, aber das klingt fantastisch. Claudia Gordon leitet nämlich, sie ist die Direktorin der Villa Aurora, eines wirklich wunderschönen Hauses mit einer sehr bewegten Geschichte, was in Los Angeles liegt. Und dieses Haus, da ziehen immer KünstlerInnen ein für 3 Monate auf einem Stipendium. Und die machen dann ganz, ganz wilde Sachen. Und Claudia begleitet das so ein bisschen. Und sie ist irgendwie eine Mischung aus Babysitter und Hausmeisterin und Direktorin. Und hat dementsprechend einen wirklich fantastischen, sehr, sehr abwechslungsreichen Job da in Los Angeles.
Wow. Also richtig, richtig cool. Ich habe mir die Villa angeguckt. Sieht aus wie so ein toller Urlaubsort auch, an dem man schön viel Zeit verbringen könnte. Auch wir drei, Felix, du und ich. Ich würde mich freuen, wenn wir auch da mal hinkommen.
Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Im nächsten Jahr feiert die Villa Aurora nämlich gemeinsam mit dem Thomas-Mann-Haus 30-jähriges Jubiläum. Also seit 30 Jahren gibt es schon diese Stipendien für KünstlerInnen. Und im Rahmen der Feierlichkeiten könnte es sein, dass Wunderbar Together vielleicht die ein oder andere Rolle spielt. Es ist alles noch nicht unter Dach und Fach, aber ich habe es schon in der Folge gesagt, wir manifestieren das jetzt einfach und hoffen, dass es klappt, drücken uns selber die Daumen und es wäre natürlich eine fantastische Reise, wo ich total Bock drauf hätte.
Also, wenn du das organisierst, dann schulde ich dir was, weil es ist schon seit langem mein großer Wunsch, wieder zurück nach Kalifornien mal zu gehen. Also, wenn das wirklich eintritt, dann schulde ich dir was. Ich schulde dir aber auch generell was, weil du hast so tolle, auch diese Woche bist du wieder voll im Einsatz. Ich glaube, morgen Abend oder übermorgen Abend hast du einen Podcast um 12 Uhr nachts, ja, weil du da eine tolle Sportlerin am Start gebracht hast. Wir wollen es noch nicht spoilern, aber es kommt bald der Podcast in Kansas City, das kann man sagen.
Ja, das kann man schon sagen und ich freue mich wirklich mega drauf. Also deshalb, da stehe ich auch gerne nochmal mitten in der Nacht auf oder bleib lange wach. Das wird ganz wunderbar, da freue ich mich sehr schon drauf.
Und wir müssen einen Shoutout machen, Katharina. Wir haben nämlich für diese Folge einen neuen Producer und zwar der liebe Philipp Veit, den ich vor, ja, ich sag mal gut 12 Monaten kennengelernt habe. Und mit dem ich dieses Jahr auf der South By war, der hat zusammen mit dem Eduardo Garcia, den ich auch schon länger kenne, hat er eine Agentur, die nennt sich German Wahnsinn und die schneidet aktuell unseren Podcast. Mhm. German Wahnsinn ist eine 360-Grad-Audio-Agentur. Wir haben bei OSK, haben wir schon öfters mit denen zusammengearbeitet, die machen tolle Werbefilme, Vertonungen, machen Corporate Audio Brandings, machen Hörspiele, unter anderem auch mit Cornelia Funke.
Hörbücher.
Ja, alles mögliche, tolle Sachen. Und Philipp hat, ich habe ihn angerufen, er meinte, er hat noch nie in seinem Leben so viel gearbeitet wie zur Zeit, hat er sich diesen Podcast auch noch angenommen und schneidet aktuell diese Folge für uns. Und weil der liebe Heiner jetzt in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Aber großen Dank an Philipp und Eduardo und an German Wahnsinn, die jetzt hier diese Folge zusammengeschnitten haben.
Ja, riesen Shoutout auf jeden Fall. Die machen wirklich, wirklich tolle Sachen da drüben bei German Wahnsinn. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein in die Folge mit Claudia Gordon. Die hat uns nämlich auch ganz tolle Sachen erzählt über die Villa Aurora.
Total.
Über ihr Leben in Kalifornien und eben auch ja darüber, wie es ist, mit diesen ganzen kreativen Geistern da auf engem Raum zusammenzuleben oder wie die da zusammenleben. Also deshalb viel Spaß mit Claudia Gordon bei Wunderbar Together.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Claudia Gordon. Und Claudia, es ist sehr schön, dass du hier bist. Grüß dich.
Ja, ich freue mich auch. Dankeschön für die Einladung.
Und Catalina, irgendwie, wir träumen, glaube ich, beide ein bisschen von Claudia und ihrem Haus, oder seit wir sie das erste Mal gesprochen haben.
Ja, ich kann an kaum was anderes mehr denken. Ich habe es die Tage wieder gegoogelt. Ich habe dir auch für die Vorbereitung nochmal so eine kleine Google Maps zusammengestellt mit Eindrücken. Bin da so ein bisschen den Sunset Boulevard entlang gefahren, hin in Richtung der Villa Aurora. Weil ich glaube, Claudia, also wir haben ja viele Gäste, die toll und fantastisch und spannend leben oder arbeiten. Aber das Haus, für das du tätig bist, das ist wirklich nochmal eines der Extraklasse.
Wer wohnt heute schon in der Villa? Also
ja,
kenne ich jetzt nicht so viele. Und dann auch noch eine Villa, die Villa Aurora heißt. Ich finde schon alleine der Name verspricht so viel.
Ja.
Claudia, nimm uns mal mit in die Villa. Was ist eigentlich los da? Warum heißt die so? Und warum bist du dort?
Ja, also der Name, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Da gibt es wahnsinnig viele Theorien darüber. Also zunächst einmal ist die Villa Aurora natürlich bekannt als Exilwohnort des deutsch-jüdischen Autors Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha. Und er hat unter anderem für einen Aurora Verlag auch mal gearbeitet. Also da gab es die Hypothese, ob das vielleicht eine Idee war. Ein Deutscher hier in L.A. hat immer sozusagen die Hypothese gesponnen, dass Feuchtwanger das Haus nach einem russischen Panzerkreuzer benannt hat. Die Wahrheit ist aber viel weniger aufregend. Es ist tatsächlich ein Name, der dem Haus von der Nachbarschaftsorganisation hier gegeben wurde. Also es gab so diese Bestrebung mit Namen, die so ein bisschen mediterranen Bezug haben, das Viertel hier aufzuwerten sozusagen. Also es ist einfach eine Werbeveranstaltung sozusagen.
Aber sieht man denn den Sonnenaufgang? Also die Aurora oder?
Man sieht den Sonnenuntergang sehr viel besser.
Und es ist, weil du sagst toskanisch, das ist wie so eine Finca in den Bergen von Los Angeles, oder?
Ja, also der Stil, den nennt man hier immer Spanish Revival. Das Haus ist gebaut 1928. Da war das hier wirklich, also dieser Stil einfach der letzte Schrei, sage ich mal. Es ist inspiriert von einem kleinen Schlösschen in der Nähe von Sevilla. Und es gibt einige Bauteile, Hölzer zum Beispiel, einen Brunnen, Kaminsimse, die wirklich aus Europa gekommen sind. Also das ist irgendwie eine ganz schöne Kontinuität, weil wir ja jetzt auch ein Haus des transatlantischen Austausches sind. Das war also im Grunde genommen schon von Anfang an so. Und das Haus ist gebaut worden als das Los Angeles Times Demonstration Home. Also wenn man in alten Unterlagen guckt, ist das der Name, der dem Haus zunächst gegeben wurde, weil es eben ein Musterhaus war, das eine Gruppe von Immobilieninvestoren, zu denen auch die Familie Chandler, denen zu der Zeit die LA Times gehörte, gebaut wurde, um eben zahlungskräftige Bauherren in diese Gegend zu locken. Und es war wirklich so, dass Pacific Palisades damals fast komplett unerschlossen war. Also wenn man alte Fotos sieht, Sunset Boulevard ist da quasi so eine Dreckpiste. Es gibt rechts und links nichts. Und das wollten die eben ändern. Leider war ihr Timing aber nicht besonders gut, weil dann die Wirtschaftskrise kam und dann Bauherren, die sich sowas eventuell hätten leisten können, meistens Menschen waren, die zum Beispiel in Downtown gearbeitet haben, relativ weit weg. Zu der Zeit waren dann aber zum Beispiel, war Benzin rationiert oder Autoreifen und all diese Dinge. Also es war komplett unattraktiv, sich hier so weit im Westen anzusiedeln zu der Zeit. Und das Haus wurde dann zunächst bewohnt von einer Familie, die zu diesem Kreis der Investoren gehörte. Die konnten das Haus dann letztlich aber auch nicht halten. Dann fiel es an die Bank und war in einem ziemlich schlechten Zustand, als es dann die Feuchtwangers tatsächlich 1943 für $9,000 gekauft haben.
$9,000.
Was damals wohl ungefähr dem Jahresgehalt eines Lehrers, einer Lehrerin entsprach. Ein absoluter Schnäppchenpreis auch.
Ja. Heute kriegt man dafür eine Garage vielleicht gemietet,
ja,
für einen Monat.
Vielleicht.
In L.A., ja. Wahnsinn. Ja, ja.
Kannst du uns mal mitnehmen in dieses Haus? Weil es ist ja irgendwie auch so fantastisch gelegen an so einer Straße, die sich, glaube ich, den Berg hochschlängelt. Hinter euch im Prinzip die Berge und Canyons, vor euch die Stadt und der Pazifik. Aber was sehen wir, wenn wir dieses Haus, dieses Gelände betreten?
Ja, das Interessante ist, das Haus ist ja, also es sind drei Stockwerke und das ist in einen Berghang sozusagen reingebaut. Also wenn man von der Straßenseite Paseo Miramar ankommt, dann sieht man erstmal erstaunlich wenig. Da sieht man nämlich vor allen Dingen dieses Tor, was sehr hübsch ist, so schmiedeeisern mit einem sehr schönen Leuchter oben drüber. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die beim ersten Mal vorbeifahren, weil sie eben diese Bilder vor Augen haben von diesem riesigen Haus, aber eben von der Meerseite gesehen, und das dann gar nicht finden. Aber wenn man am Tor dann angekommen ist und sich nicht verfahren hat, dann geht man erstmal eine Treppe hinunter und kommt dann in einen Innenhof. Und dann in das Foyer sozusagen, auf den Flur, auf das mittlere Geschoss sozusagen, wo sich die offiziellen Räume befinden. Also zum Beispiel hier der Raum, in dem wir jetzt sitzen, das ist das Esszimmer. Das ist angeschlossen an eine sehr, sehr schöne große Küche. Mhm. Dann gibt es hier den großen Salon, in dem auch die meisten unserer Events stattfinden. Der hat als Besonderheit eine Orgel, die tatsächlich auch 1928 schon eingebaut wurde. Oh. 2010 haben wir sie restauriert und sie wird gerne von unseren MusikstipendiatInnen benutzt und auch von uns manchmal in einer Reihe, die heißt Silent Salon. Da präsentieren wir eben Stummfilme mit Orgelbegleitung. Es ist eine sehr beliebte Programmreihe. Und dann gibt es hier unten auf diesem Flur noch ein Composers Studio. Das ist ein kleines Wohnzimmer, das Martha Feuchtwanger besonders gerne benutzt hat, als sie hier alleine im Haus wohnte. Und auf der anderen Seite des Hauses gibt es dann den Dienstbotentrakt, in dem sich eben jetzt auch unsere Büros befinden. Also das war ursprünglich gebaut für halt Hausmeister oder Menschen, die halt als Angestellte mit vor Ort lebten. Das Haus ist ja konzipiert als ein Familienhaus, aber natürlich auf einem relativ hohen Niveau. Es hatte tatsächlich ursprünglich nur drei Schlafzimmer, die befinden sich alle im Obergeschoss. Da ist also das Schlafzimmer von Leon und Martha Feuchtwanger, was jetzt bewohnt wird von Stipendiatinnen der Villa Aurora. Und dann gibt es den sogenannten Primary Bedroom, also das Hauptschlafzimmer, was aber bereits zu Feuchtwangers Zeiten ein Arbeitsraum war. Und so wird er auch jetzt noch genutzt. Also wir haben sowohl den Schreibtisch von Leon Feuchtwanger, an dem er gearbeitet hat, der aus vier kleinen Schreibtischen besteht, in diesem Raum und dann auch noch in einem angrenzenden sogenannten Sunroom, den Schreibtisch von Franz Werfel.
Wahnsinn.
Genau.
Also das ist ja irre. Und hinter dir stehen sehr viele Bücher. Wie viele Bücher meinst du so stehen in diesem Haus
das
insgesamt?
Das sind definitiv über 20.000, vielleicht bis zu 22.000. Also wir haben hier die dritte Bibliothek von Leon Feuchtwanger noch im Haus. Er hat ja eine Bibliothek in Deutschland verloren, die eben von den Nazis enteignet wurde, zusammen mit seinem ganzen Haus und seinem Besitz. Dann hat er wieder eine Bibliothek aufgebaut in seinem ersten Exilort in Sanary sur mehr in Südfrankreich, die er eben auch zurücklassen musste. Dies ist die dritte Bibliothek, die er eben behalten durfte bis zu seinem Tod 1958. Und wir haben tatsächlich die Mehrzahl der Bücher noch hier im Haus. Die Bestände gehören der University of Southern California, die ursprünglich mal den gesamten Feuchtwanger Nachlass inklusive Haus geerbt hatte. Mhm. Die wertvollsten Bücher sind auf dem Campus ungefähr 8000 in der Feuchtwanger Memorial Library, die zu Special Collections an der University of Southern California gehört und auch nach Absprache öffentlich zugänglich ist.
Okay.
Und wirklich ein Ort für Exilforschung ist, ein Hub. Aber wie gesagt, der Großteil ist noch hier als Dauerleihgabe der University of Southern California.
Also du hast uns ja jetzt wirklich sehr schön hingeführt an diese tolle Villa und die Orgel und die Bücher und der Blick aufs Meer. Es ist ja ein fantastischer Ort und du hast auch schon von den Stipendiaten, Stipendiatinnen gesprochen. So hat Catalina dich ja auch gefunden. Du bist zuständig dafür, dass diese Villa lebt und dass da Events stattfinden und dass dort Menschen hinkommen und unter vatmh.org, also was für Villa Aurora und Thomas Mannhaus steht, kann man sich bewerben, dort zu leben. Jetzt hören uns natürlich viele Menschen zu, die sind nicht unbedingt Literaten oder Filmemacher oder Komponistinnen, sondern die kommen vielleicht einfach mal nach Kalifornien, weil sie es dort auch schön finden zu Besuch. Kann man denn bei euch einfach mal reinschneiden und die Klingel drücken und sagen, ist Claudia da?
Wir bitten darum, am besten vorher eine E-Mail zu schreiben oder uns anzurufen. Die ganzen Infos findet man auf der Webseite. Dann machen wir gerne Touren nach Appointments möglich. Wir versuchen so ein bisschen natürlich unsere KünstlerInnen dann immer jeweils vorzuwarnen und nicht zu viele Führungen pro Woche anzubieten, aber auf jeden Fall, wir freuen uns über Interesse. Es gibt auch für diejenigen, die vielleicht zu Hause bleiben müssen, auf dem YouTube-Channel von Villa Aurora und Thomas Mannhaus eine kleine Haustour, die man da virtuell machen kann.
Ah ja, und bevor Catalina, glaube ich, gleich mit dir so in die Geschichte nochmal abbiegt, die Menschen, die jetzt dort wohnen, wer ist das? Ist das so eine... Also kann man sich das so als Künstlerkommune vorstellen? Es wird irgendwie viel geraucht und gestritten und gejammt. Oder wie, was ist das für ein Vibe?
Performance-Kunst ist auch dabei.
Ja, durchaus. Also die Gruppen sind natürlich jeweils unterschiedlich und wir versuchen auch, uns in die Gruppendynamik möglichst nicht einzumischen. Das ist auch in der Regel gar nicht nötig. Es ist aber schon eine Wohngemeinschaft. Also das Haus ist groß, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer mit Badezimmer, aber Küchen zum Beispiel, wir haben zwei Küchen, die werden geteilt. Man kocht entweder zusammen oder allein. Auch das ist je nach Gruppe sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt gerade haben wir eine Gruppe, die eng ist, also sowohl was das soziale Leben angeht, als auch den künstlerischen Austausch. Und wir sind eben interdisziplinär unterwegs. Also wir haben die Sparten Musik, Literatur, bildende Kunst und Film. Und im Moment wird abgebildet Musik. Da haben wir Biljana Vučková, die Komponistin ist und Performerin. Laura Stellacci, sie ist Choreografin, was tatsächlich relativ ungewöhnlich ist. Das haben wir selten. Sie ist Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Dann haben wir Fern Liberty Kallenbach-Campbell als bildende Künstlerin, Stipendiatin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Und Emma Braslavski, sie ist Schriftstellerin und ist zum Beispiel bekannt für ihre Erzählung Ich bin dein Mensch, die dem Film von Maria Schrader zugrunde liegt. Mhm. Und dann ganz neu jetzt am Montag dazu gekommen, endlich ist unser diesjähriger Feuchtwanger Fellow, also das ist tatsächlich ein besonderes Fellowship, was wir nur einmal im Jahr vergeben, in der Regel an Journalistinnen und Journalisten in Zusammenarbeit mit der University of Southern California und Reporters Without Borders. Und das sind Menschen, die in Ländern, in denen das schwierig möglich ist, zu Meinungsfreiheit und Menschenrechten arbeiten. Und das ist in diesem Jahr Redwan Ahmed, der kommt aus Bangladesch zu uns.
Wahnsinn. Aber sag mal, also das klingt ja hervorragend, aber das ist ja schon auch ein Sack Flöhe oder ein, ich weiß nicht, ein Kindergarten von Erwachsenen mit sehr starken Persönlichkeiten. Musst du da dann auch so manchmal wie im Schullandheim oder im Skilager da nachts irgendwie eingreifen und an die Tür hauen und sagen, jetzt ist mal gut hier?
Also das Gute wahrscheinlich ist, ich wohne ja nicht hier. Also unsere StipendiatInnen sind tatsächlich abends und an den Wochenenden, es sei denn, es finden Veranstaltungen statt, sozusagen allein gelassen. Und das funktioniert auch gut. Das Einzige, wann das wirklich unpraktisch ist, ist, wenn hier im Haus wirklich irgendwas kaputt geht, was wirklich sofort adressiert werden muss, dann muss man halt herkommen.
Wenn einer mal ordentlich orgelt. Ja, gibt's denn schon Villa Aurora Kinder?
Es gibt Villa Aurora Kinder. Es gibt auch zum Beispiel schon Interns bei uns, die Kinder von Stipendiatinnen und Stipendiaten waren. Also sowas gibt es. Es gibt Villa Aurora Paare. Es gibt auch Villa Aurora Trennung. Also nichts Menschliches ist uns.
Man könnte eine Soap drehen.
Wow, the real House Lives.
Genau.
The Real House Lives, ja. Ja, das würde ich sofort gucken. Ich liebe ja auch Selling Sunset, aber das würde ich mir auch total direkt angucken. Da kommen doch zwei Welten zusammen.
Ich meine, eine Sache, wir sagen immer so ein bisschen, es ist die Arbeit hier ist so ein wandelnder Zielkonflikt. Man muss natürlich immer so ein paar Sachen gegeneinander abwägen. Eben einmal zum Beispiel die Führung mit den Fellows, Veranstaltungen, die vielleicht sich mit der Geschichte des Hauses und dem Exil beschäftigen, mit den Bedürfnissen der Fellows. Dann hat man das historische Gebäude, was man instand halten muss. Da ist es dann auch manchmal so, dass eben irgendeine Reparatur auch nicht unbedingt mit dem zusammenpasst, was wir sonst machen. Also zum Beispiel ist uns am Wochenende kurz vor einer Theateraufführung hier im Salon die Klimaanlage ausgefallen. Also das sind immer so Sachen, mit denen man umgehen muss. Also die gute Nachricht ist, kein Tag ist wie der andere. Das ist gleichzeitig auch so manchmal die schlechte Nachricht. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein Riesenprivileg, hier zu sitzen und diese interessanten Menschen mit ihren großartigen Projekten hier frei Haus geliefert zu bekommen. Also
bisschen wie Parenting. Katharina, oder?
Ja, aber eben, aber nicht wie Parenting, weil Claudia hat ja gerade gesagt, sie darf abends nach Hause fahren.
Das stimmt.
Ist ja das große, kleiner, das ist ja ein großes Privileg, genau. Das ist eher so wie, ich weiß nicht, ob es das Wort Grandparenting gibt, aber ich glaube, da hat man etwas mehr Abstand.
Ja, genau.
Ja, da gibt's ja diesen tollen Spruch, ich weiß nicht mehr von welcher Schriftstellerin der war, dass sie das Großmuttersein besonders an zwei Momenten genießt, wenn die Enkel kommen und wenn sie wieder gehen. Das ist bei Claudia wahrscheinlich auch so. Du sagst morgens Hallo und abends Tschüss und das sind die guten Momente.
Aber sag mal ganz kurz, Claudia, wie lange macht ihr das schon? Wie lange gibt es euer Programm schon? Weil du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Interns, die im Prinzip Kinder der Villa Aurora sind und die werden ja jetzt nicht mit 7 oder 8 bei euch ihr Internship antreten. Wie lange macht ihr schon,
also
ja, was
die,
ihr macht?
Die Villa Aurora, das Künstlerprogramm der Villa Aurora wird nächstes Jahr 30.
Okay.
Und du machst das schon seit?
Ja, ich bin so ein bisschen zwischendurch mal weg gewesen. Also ich habe hier 2001 das erste Mal angefangen, war dann 2002 bis 2007 das erste Mal Direktorin. Habe dann gekündigt, war eine Zeit lang mal gar nicht hier. Dann kam ich aus familiären Gründen, Parenting, erst Teilzeit wieder. Und seit 2020 bin ich wieder Direktorin. Also das ist eine lange Geschichte, die Villa hat mich irgendwie immer wieder in ihren Dunstkreis gezogen.
Ja, sie hat dich wahrscheinlich wirklich, wie so viele. Es gibt ja auch irgendwie fantastische Reportagen, Stücke online von ehemaligen StipendiatInnen oder Leuten, die Bücher darüber geschrieben haben. Also man kann sich wirklich, wenn man möchte, da gut und gerne ein paar Stunden mit beschäftigen, auch mit Aufenthalten bei euch, auch im Thomas-Mann-Haus. Ich würde super gerne mit dir noch ein kleinen Exkurs in die Geschichte machen, weil wir haben jetzt so mit diesen Namen um uns geworfen, Leon und Martha Feuchtwanger, ja. Thomas und Katja Mann. Es waren auch noch einige andere SchriftstellerInnen oder Schriftsteller vor allem, aber Künstler, Wissenschaftler in den 30er und 40er Jahren eben in Kalifornien, weil sie ins Exil gehen mussten, weil sie flüchten mussten. Warum hat es Sie dahin gezogen? Ist das auch was, womit ihr euch beschäftigt mit der Geschichte dieses Ortes? Arbeitet ihr die auf? Vielleicht eben auch in Zusammenarbeit mit der University of Southern California. Wie kann man sich das damals vorstellen?
Also es ist definitiv so, dass die Geschichte des Hauses auch eine unserer Hauptprogrammsäulen ist, neben dem StipendiatInnenprogramm. Und definitiv unsere Arbeit auch zugrunde liegt. Also das war überhaupt die Grundidee, dass zu der Zeit in den 30er, 40er bis in die 50er Jahre auch noch hier Salons stattgefunden haben und es wirklich so einer dieser Orte war, wo die Exilgemeinschaft sich getroffen hat, also Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle, die eben vor den Nazis aus Europa geflohen waren und eben aber auch amerikanische Freunde zum Beispiel, also hier in der Villa zum Beispiel Charlie Chaplin war ein ganz enger Freund von Leon Feuchtwanger und ging hier ein und aus. Also das ist definitiv, liegt diesem Konzept, dass man eben diesen Geist des künstlerischen und intellektuellen Austausches in die Zukunft trägt, zugrunde. Feuchtwanger selber hatte das wahnsinnige Glück, dass er 1933, als Hitler an die Macht kam, in den USA war und auf einer Lesereise nämlich. Er ist dann nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt, sondern zuerst eben nach Südfrankreich gegangen und dann später in die USA gekommen. Dass sich das hier so konzentriert hat, hat viel mit der Filmindustrie zu tun, weil es damals wie heute schon so war, dass wenn man in die USA einwandern möchte, man einen sogenannten Affidavit braucht. Das heißt, man braucht quasi jemanden, der für einen bürgt und man muss versichern, dass man sozusagen der Staatskasse nicht zur Last fällt. Und das war damals auch schon so. Und da gab es einige Filmstudios, die sich bereit erklärt hatten, Verträge abzuschließen mit vor allen Dingen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, aber auch Komponisten, und denen dann eben auch zum Beispiel ein Büro zur Verfügung zu stellen. In den allermeisten Fällen war es so, dass daraus nicht wirklich wahnsinnig viel entstanden ist, aber es gab dann eben die Möglichkeit, hier einzureisen. Insofern war das sehr, sehr wichtig. Und dann kam es natürlich auch so, dass je mehr diese Exil-Community anwuchs, desto attraktiver war es natürlich dann auch für andere, die vielleicht in Europa schon zu den Freunden und Kollegen gehört hatten, sich dann auch hier anzusiedeln, wo es schon so eine Art Anker dann eben gab.
Wo spürt man Leon Feuchtwanger denn heute noch im Haus? Also wenn man sich seine Biografie anguckt, das ist ja wirklich wild und schrecklich und wie so ein Thriller, ja. dieser, weil du gerade gesagt hast, diese Lesereise, er ist dann ja, wenn ich das richtig nachgelesen habe, trotzdem nach Deutschland, obwohl man ihm gesagt hat, mach das nicht. Du hast schon Kritik über die Nazis so viel veröffentlicht, die wissen, wer du bist, die sind auf deinen Fersen. Und er ist trotzdem zurückgegangen, wurde dann auch verfolgt, musste dann wurde quasi eingesperrt, wurde dann rausgeschmuggelt in Frankreich. Das ist ja eine völlig irre Geschichte und kam dann, glaube ich, in den frühen 40ern richtig ja erst in dieses Haus und war dann da, hast du gesagt, und hat das zu so einem Hub ausgebaut für alle Menschen, die damals diese Gesinnung geteilt haben. Aber was spürt man denn heute noch von ihm oder von diesem Geist im Haus? Wo ist der noch lebendig?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich durch die ganzen Hinterlassenschaften, die hier sind, also man sieht hier die Bibliothek, darüber haben wir schon gesprochen, dass die Villa Aurora ist wirklich so richtig so ein bisschen so eine Zeitkapsel. Also wir haben auch noch sehr viele von den Feuchtwanger Möbeln, die Feuchtwanger Kunstsammlung hängt hier noch an den Wänden. Also es ist wirklich noch zu spüren und und in einigen Ecken ist es so ein bisschen so, als hätte Feuchtwanger gerade vielleicht den Stift fallen gelassen. Besonders stark spürt man das natürlich, wenn gerade nicht so viel im Haus los ist, wenn es etwas stiller ist. Aber wir stellen auch fest, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, das hat wahrscheinlich auch mit der politischen Entwicklung in Deutschland zu tun, dass unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten sich auch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr mit diesen Themen auseinandersetzen, mit der Geschichte der Feuchtwangers, mit seinen Versuchen, eben mit seinen Mitteln als Autor der Nazi-Propaganda was entgegenzusetzen und wirklich das Publikum zu erziehen, ausgehend von der These, dass die Vernunft am Ende doch siegen wird, was vielleicht in einigen Fällen jetzt sehr optimistisch anmutet, aber natürlich ihn auch sehr sympathisch macht. Das stellen wir also wirklich fest, dass das definitiv ein Punkt ist, der die Stipendiatinnen und Stipendiaten auch beflügelt. Und hier in den USA zum Beispiel ist vor einigen Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich, das Buch Die Oppermanns von Jörn Feuchtwanger aus der Warteseil-Trilogie, in der er eben quasi zeitgleich beschreibt, was in Deutschland los war. Eine Familie, eine jüdische Familie, die eben 33, 34 ins Visier der Nazis eben gerät, wurde ins Englische übersetzt von einem Autor, der sehr bekannt ist, Joshua Cohen, Pulitzer-Preisträger, hat die Netanyahus zum Beispiel geschrieben. Und das hat tatsächlich auch zu 2 langen Artikeln in der New York Times geführt, in denen eben auch darauf eingegangen wurde, wie hellsichtig Feuchtwanger tatsächlich war. Und dann natürlich auch, man darüber diskutiert hat, was kann Kunst dann wirklich bewirken? Und das ist was viele unserer Artists in Residence natürlich auch umtreibt.
Was sind denn Ihre Antworten darauf? Also ich finde, das ist ja wirklich eine Frage, die man sich fortwährend eigentlich stellt. Was kann Kunst bewirken? Weil es geht ja ganz klar nicht ohne. Ja. Trotzdem ist es schwer, den Effekt zu messen. Aber wie wird das bei euch diskutiert? Was sind die Antworten darauf?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich denke, in den allermeisten Fällen gibt es natürlich absolut diesen Willen, sich einzusetzen mit den Mitteln der Kunst für offene und diverse Gesellschaften und für Themen, die einem eben wichtig sind. Aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig, und es gibt auch natürlich ein großes Maß an Frustration in vielen Fällen darüber, dass man eben das Gefühl hat, dass man nicht gehört wird oder dass es wenig Echo darauf dann letztlich gibt.
Hast du denn ein Beispiel für jemanden, der im Haus war bei dir und wo dann wirklich was passiert ist, also wo sich die Arbeit, die im Haus begonnen hat oder ausgeführt wurde, dann wirklich in wie so ein Stein im Wasser, so einen Ripple-Effekt hatte und sich weit ausgebreitet hat?
Also ich denke, es gibt etliche Beispiele von Menschen, deren Werke natürlich weite Kreise ziehen und auch einflussreich sind. Aber was zum Beispiel, was sehr, sehr interessant ist, was im letzten Jahr passiert ist, wir hatten Molly Nielsen hier, eine Musikerin, die Stipendiatin war des Music Boards Berlin-Brandenburg. Und sie hat hier ein Album aufgenommen, dass sie Un-American Activities genannt hat und dass sich eben schon durch den Titel mit der Feuchtwanger-Geschichte oder mit der Geschichte überhaupt der Exilanten hier, die ja ironischerweise dann, als sie in die USA kam, dann auch wieder ins Fadenkreuz sozusagen der Autoritäten gerieten, indem sie nämlich gerade zu der McCarthy-Zeit vom House Un-American Activities Committee ins Visier genommen wurden. Also zum Beispiel zu Feuchtwanger gibt es FBI-Akten, in denen nicht wirklich was drinsteht, weil nicht wirklich hier konspirative Treffen stattfanden, aber es stand tatsächlich häufig hier so ein Wenn eben vor der Tür und Feuchtwanger wurde beschattet und es war ihm auch deswegen nie geglückt, einen amerikanischen Pass zu bekommen. Er war staatenlos, ja. Deswegen konnte er auch nie wieder nach Europa reisen, weil er einfach zu viel Angst hatte, dass er nicht wieder in die USA einreisen würde können. Das war Charlie Chaplin zum Beispiel passiert. Er war zurückgereist nach Großbritannien und hatte ein Re-Entry-Permit. Das wurde dann aber eingezogen, während er außer Landes war und dann konnte er nicht wieder einreisen. Also das waren alles so Konsequenzen dieser ironischen Verfolgung der Gegner des Faschismus, nachdem sie eben hier in den Vereinigten Staaten angekommen waren. Und Mollys Album hat dann natürlich noch in einer ganz anderen Szene, die normalerweise sich mit diesem Thema wahrscheinlich weniger auseinandergesetzt hat, einen Splash gemacht und wurde besprochen, auch weithin dann in Kreisen, die wahrscheinlich von Neon Feuchtwanger noch nie etwas gehört haben, was natürlich für uns immer besonders schön ist.
Cool.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Magst du nochmal feststellen, wie das eigentlich alles finanziert wird? Weil ihr seid ja zwei Häuser, also es gibt ja neben der Villa auch noch das Thomas-Mann-Haus, deswegen diese etwas komplizierte Webadresse, ja. vatmh.org, Villa Aurora, Thomas-Mann-Haus, das ja auch hammerschön ist, das auch in den 40ern ein Exil wurde für Thomas Mann, glaube ich sogar von ihm gebaut wurde. Ja. Und alles ist voller toller Menschen, von denen du jetzt gerade ein bisschen erzählt hast. Wer bezahlt das alles? Wo kommt das Geld her? Wie macht ihr das? Und was, vielleicht kannst du auch ein bisschen drüber reden, was das eigentlich kostet, so insgesamt.
Ja, also wir werden vor allen Dingen gefördert vom Auswärtigen Amt und der Beauftragten für Kultur und Medien. Also unsere Hauptfinanzierung kommt aus Deutschland im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Im Thomas-Mann-Haus ist es so, dass einige Fellowships auch von Stiftungen gefördert werden, nämlich der Leibinger und der Krupp-Stiftung. Daneben haben wir Partnerstipendien in der Villa Aurora. Zum Beispiel eben, ich hatte das ja schon erwähnt, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, dem Musikboard, dann der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Kunstsalon Köln und einigen anderen Organisationen. Und die tragen dann jeweils auch die Kosten für ihre eigenen Fellowships. Und wir werben auch Partnerbeteiligungen und Spenden hier in Los Angeles ein. Das ist aber der deutlich geringere Teil.
Also, was ist denn euer Sales Pitch? Also was sagt ihr zu denen, die euch Geld geben sollen? Wie präsentiert ihr euch? Warum braucht es euch und eure Häuser?
Ja, also wir haben tatsächlich gerade auch mit dem Auswärtigen Amt eine Zielvereinbarung, die wir alle 2 Jahre erneuern. Und wir haben quasi, wir haben verschiedene Aufträge. Das eine ist natürlich wirklich, das Deutschlandbild im Ausland zu vermitteln. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir Stipendiatinnen und Stipendiaten einladen, die einen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Deutschland haben, aber nicht deutsche StaatsbürgerInnen sein müssen und dass also unsere Gruppen von Stipendiatinnen und Stipendiaten immer diverser werden. Und verschiedene Hintergründe haben. Ja, und wir sind wir machen Kulturaustausch sichtbar. Das ist eigentlich, wir sind ein transatlantischer Brückenbauer, der eben mit den Mitteln der Kultur einfach Verbindungen zwischen den beiden Ländern schafft. Und hier wird es tatsächlich mit Erstaunen eigentlich immer quittiert, dass die Bundesrepublik sich so ein Haus oder zwei Häuser nicht nur leisten kann, sondern auch leistet und da eben entsprechende Prioritäten auch setzt. Also das wird von unseren Partnerinnen und Partnern hier vor Ort sehr, sehr positiv aufgenommen.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinn. Aber sagst du denn, was euer Budget ist? Weil ich meine, ihr müsst ja sehr viele Menschen verpflegen, herumreisen lassen und so weiter.
Ja, also BKM finanziert vor allen Dingen das Berliner Büro. Wir haben ja noch eine dritte Säule, das ist Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V. mit Sitz in Berlin. Also da wird zum Beispiel werden die Jury-Sitzungen vorbereitet und dieser ganze Bewerbungsprozess. Es gibt aber auch Programme, die dort gemacht werden. Mhm. Das ist sozusagen unser Hub.
Okay.
Und dann haben wir eben Villa Aurora und Thomas Mannhaus hier in Los Angeles. Da muss ich sagen, bin ich in den Zahlen jetzt gar nicht so drin. Wir werden vor allen Dingen vom Auswärtigen Amt finanziert und da ist unser Budget knapp unter 1,3 Millionen im Jahr. Mhm.
Catalina wird gleich nochmal mit dir auch auf deine Spur gehen, weil das auch super interessant ist. Aber ich wollte noch kurz fragen, weil wenn jetzt jemand zuhört und sagt, meine Cousine ist begabte Performance-Artist oder ich bin eigentlich gerade dabei, ein Buch zu schreiben und ich glaube, ich könnte es sehr gut in der Villa. Wie kommt man denn bei euch rein? Wen sucht ihr eigentlich? Also klar, Bewerbungsformular kann man sich natürlich runterladen und ausfüllen. Aber wenn wir dich schon vorm Mikro haben, wie sucht ihr denn? Ihr sucht ja sehr, sehr streng aus. Ihr kriegt sicher wahnsinnig viele Bewerbungen. Wen sucht ihr denn so? Wer kann denn vielleicht, wenn er jetzt zuhört, denken, da könnte ein Plätzchen für mich frei sein?
Also man kann sich in allen Sparten bis auf bildende Kunst frei bewerben. In der bildenden Kunst ist es tatsächlich so, dass wir Nominierungen haben und da die Listen derjenigen, die jeweils nominieren dürfen, auch nicht veröffentlichen, weil die Idee eben ist, dass wir der Anzahl der Bewerbungen einfach nicht mehr Herr werden konnten. Und dann ist es so, man findet auf der Webseite relativ genaue Angaben dazu, was man eben an Voraussetzungen mitbringen muss. Freischaffende Künstler natürlich und in den jeweiligen Sparten immer Menschen, die zum Beispiel schon veröffentlicht haben oder Filme in Releases hatten oder auf Festivals gezeigt haben und so weiter. Also es ist kein Stipendium für Menschen, die jetzt gerade erst anfangen. Wichtig ist außerdem, dass wir gar nicht aussuchen. Also wir haben für jede Kunstsparte eine Fachjury, deren Mitglieder nach einigen Jahren dann auch immer wieder ausgewechselt werden, damit es nicht ständig die gleiche Zusammensetzung ist. Aber wir organisieren dann, also beziehungsweise unser Berliner Büro organisiert dann diesen Bewerbungsprozess sehr akribisch, nimmt auch an den Sitzungen teil, aber nur um sozusagen Prozesse zu überwachen. Also wir haben keine Stimme. Das wird rein von Fachleuten in den jeweiligen Sparten gemacht.
Und habt ihr eine Altersbegrenzung oder Asking for a Friend? Nehmt ihr auch Wunderkinder oder ambitionierte Ü40?
Ja, sowohl als auch.
Okay, gut. Nur zum Mitschreiben, Katharina.
Ja, also Altersbegrenzung gibt es definitiv keine.
Ja, ich habe mir hier alles notiert.
Ja, man bewirbt sich mit einem Projekt.
Also man muss schon eine konkrete Idee haben. Man kann nicht einfach sagen, ich bin cool.
Man bewirbt sich mit einer konkreten Idee. Okay. Es ist allerdings so, dass uns natürlich allen sehr klar ist, also man bewirbt sich einmal im Jahr. Normalerweise ist Ende März der Bewerbungsschluss. Dann wird im Sommer sozusagen ausgewählt und im September steht dann sozusagen der Belegungsplan. Also wir wissen, wer wann kommt. Natürlich ist uns klar, dass zwischen Bewerbung und dann dem Antritt des Stipendiums mit solchen Projekten einiges passieren kann. Also das ist auch niemals ein Problem, wenn es da, wenn das Projekt inzwischen eine andere Wendung nimmt. Und wenn das passiert, wenn die Fellows schon hier sind, ist das eigentlich sogar eine besonders gute Entwicklung, denn wir wollen ja in erster Linie natürlich Zeit und Ruhe geben, um an künstlerischen Projekten zu arbeiten, aber auch die Möglichkeit der Vernetzung mit der Stadt und der Auseinandersetzung mit der Stadt. Und insofern ist das durchaus gewollt, dass wenn man jetzt hier Menschen kennenlernt oder Orte entdeckt, die das Projekt noch mal komplett auf links drehen, ist das vollkommen in Ordnung. Und die Fellows schulden uns auch kein Werk am Ende der 3 Monate. Also es ist nicht es ist nicht nötig, dass das Projekt dann am Ende der 3 Monate schon komplett abgeschlossen ist.
Ja, okay. Ich hab doch nur gefeiert.
Ja. Okay. Ja, das kommt, gut zu wissen. Das ist das Interessante, das kommt überhaupt nicht vor. Also es wird auch gefeiert, aber es wird immer sehr, sehr, sehr intensiv gearbeitet. Also
glauben wir dir jetzt einfach mal.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber wir möchten natürlich auch total gerne wissen, wie du zur Villa Aurora gekommen bist, schon vor so vielen Jahren. Weil wir haben natürlich nachgeschaut und du bist studierte Ägyptologin, Soziologin und Koptologin. Das finde ich ja schon mal unheimlich spannend. Hast über Erzählungen promoviert und bist dann, du hast es gerade schon gesagt, 2001 zur Villa Aurora gekommen. Du hast in Göttingen aber studiert. Wie ist denn, wie war dein Weg in die USA? Wie bist du da in Pacific Palisades gelandet?
Ja, das ist eine etwas seltsame Geschichte mit einem Umweg über Ägypten. Also ich habe, mein Fokus war Literatur in meiner ägyptologischen Arbeit. Ich habe aber auch als Archäologin in Ägypten gearbeitet. Und habe da in Ägypten meinen Mann kennengelernt, der aus Los Angeles ist, an der UCLA studiert hat und dann auf dem Wege auf der gleichen Grabung gelandet war. Dann bin ich irgendwann nach Los Angeles gezogen, nach einer Weile Fernbeziehung sozusagen, kam dann halt die Entscheidung, wenn das hier weitergehen soll, dann muss einer von uns seinen angestammten Ort verlassen. Das war für mich ein bisschen einfacher, schon alleine wegen der Sprache. Also mein Mann spricht auch Deutsch, aber der hat es tatsächlich erst als Erwachsener gelernt. Und insofern, ja, ist dann die Entscheidung gefallen, dass ich eben nach Los Angeles ziehe. Und die Villa Aurora war mir zu dem Zeitpunkt ein Begriff, was die Geschichte angeht. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass es dort eben Programme, Stipendiatinnen und so weiter gibt. Das habe ich tatsächlich erst erfahren, dann von einer Nachbarin, als ich bereits in Los Angeles war. Und dann habe ich mich tatsächlich kalt beworben und habe dann erstmal 3 Wochen gar nichts gehört, war schon so ein bisschen beleidigt und habe so gedacht, naja, wenn sie niemanden brauchen, könnten sie ja wenigstens mal zurückschreiben und mir das mitteilen. Und habe dann gedacht, naja, einmal versuche ich es noch und dann kam tatsächlich die E-Mail, ja, wir suchen tatsächlich jemanden und würden Sie sich vorstellen? Und dann war ich zunächst die Assistentin des damaligen Direktors Joachim Bernauer, der entsandt vom Goethe-Institut war, was aber nur in seinem Fall tatsächlich passierte. Ansonsten sind wir alle hier lokal beschäftigt. Ja, und nachdem er dann ging, nach einigen Wirrungen, habe ich dann übernommen von ihm. Und ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, hat es mich dann nicht wieder so wirklich losgelassen, dieses Haus. Hat mich immer wieder, ja, angezogen.
Und was diese kleine Schleife müssen wir jetzt noch ganz kurz drehen. Was war das für eine Ausgrabungsstätte? Ich lese gerade alles über das alte Ägypten mit meinen Kindern. Die lieben das nämlich. Also was war das?
Das ist Abu Naga. Das ist auf der Westseite von Luxor, also Theben West. Und das ist tatsächlich ganz in der Nähe vom Tal der Könige. Also ist gleich an dieser Straße, die eben ins Tal der Könige führt. Der Bahri ist ganz in der Nähe, das Ramesseum ist sozusagen fast gleich gegenüber. Genau, die Memnon-Kolosse sind auf dem Weg dorthin. Also eine ganz, ganz tolle Situation da natürlich zu sein. Auch deshalb, weil da natürlich ganz viele verschiedene ausländische Missionen gearbeitet haben und man sich dann immer gegenseitig besuchen kann. Und man nicht nur auf der eigenen Grabung ist, sondern dann auch noch da Einblicke gewinnt. Also sind Jahre, die ich nicht missen möchte.
Also das ist ja, du bist ja wirklich vom ältesten Teil der Welt in den jüngsten gezogen. In Los Angeles, wenn Sachen 15 Jahre alt sind, sagt man, glaube ich, schon, that's like from way before. Wie hältst du das aus? Also ich lebe in New York, mir fehlen oft alte Sachen. Ja. Also ich brauche da schon dann auch wieder manchmal, wenn ich dann in Deutschland bin, ein bisschen so auftanken an Sachen, die richtig alt sind. Weil ich irgendwie kriege ich das nicht so richtig aus dem System. Aber Los Angeles ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, was das angeht. Das ist ja quasi alles von heute Morgen so ungefähr. Ja. Und dazu ist es auch noch eine Stadt, die gar nicht so einfach zu navigieren ist, gerade wenn man aus Deutschland kommt, eine ganz andere Kultur, eine andere Infrastruktur, einen anderen Vibe hat. Wie machst du das? Wie hast du dir die Stadt erobert als Deutsche?
Ja, also es gibt natürlich weniger Hinterlassenschaften in dem Sinne, wie wir das kennen. Also es gibt natürlich die Zeugnisse der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner, die aber natürlich nicht in dem Sinne in Erscheinung treten wie eine Kathedrale in Europa. Und ich muss auch zugeben, dass mir das genauso geht. Also häufig ja, häufig ist das so ein bisschen frustrierend, wenn einem so erzählt wird, oh, da ist eine ganz alte Kirche und dann fragt man nach und dann ist sie von 1911 oder so. Also das fehlt mir auch und ich bin auch so unterwegs, dass ich dann, wenn ich in Deutschland oder in Europa bin, vor allen Dingen alte Sachen aufsuche. aber natürlich hat Los Angeles dann im Gegenzug wieder wahnsinnig viel zu bieten. Einerseits natürlich diese Nähe zur Natur, also schon die Villa hier liegt in einem Park, wo man wandern kann und das gilt natürlich für Kalifornien allgemein. Also wir haben hier die Nationalparks quasi direkt vor der Tür. Dann nicht zu vergessen natürlich auch das Meer, was auch nie schadet.
Also du kannst dann in der Mittagspause mal so eine 1000-jährige Eiche umarmen.
Genau,
oder?
Zum das Beispiel. Geht. Ja, eine 1000-jährige Eiche hier wahrscheinlich eher nicht, aber ja, diese Eichen sind ja sogar geschützt und man muss, wenn man einen Baugrund erschließt, muss man um die herum bauen. Also diese California Live Oaks, die sind tatsächlich, werden sehr, sehr geschützt.
Aber das kann ich total nachvollziehen, dass du holst dir dann die Geschichte oder das, was alt ist, holst du dir über die Natur ab.
Ja.
Nicht
ja,
über
ja.
die Gebäude und das, was die Menschen ja. da gemacht
ja.
haben.
Mhm. Ja. Und was natürlich besonders interessant ist an Los Angeles, ist, dass es natürlich das eine Los Angeles nicht gibt. Das gilt natürlich irgendwo für jede Stadt, aber in Los Angeles, glaube ich, ist es besonders ausgeprägt, eben diese ganzen verschiedenen Viertel, Koreatown, Chinatown und so weiter und so fort. Mhm. Also ganz, ganz verschiedene Orte. Und es ist tatsächlich auch noch so, dass es mir auch nach 20 Jahren ab und zu noch passiert, dass ich irgendwo lande, wo ich denke, hier war ich noch nie. Also
ja, das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen.
Was auch so seinen Reiz hat.
Du musst ja den Stipendiaten die Stadt erklären. Du kriegst Besucher, denen du die Stadt erklären musst. Du hast wahrscheinlich dann Delegationen aus Deutschland, die L.A. mit dir kennenlernen wollen. Hast du da wo nimmst du die denn mit hin? Also was ist denn vielleicht auch ein Tipp für alle, die zuhören und bald nach Los Angeles fahren? Wie kann man sich die Stadt so ein bisschen als Neuankömmling vielleicht erschließen?
Also wir versuchen es natürlich gerade bei unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten, das so ziemlich genau anzupassen an die individuellen Interessen. Ansonsten haben wir natürlich auch immer so ein paar Geheimtipps auf Lager, also Lieblingsorte zum Beispiel, die wir immer empfehlen. Also da gibt es zum Beispiel das Museum of Jurassic Technology in Culver City, was nicht so offensichtlich ist. Dann gibt es natürlich ganz tolle Museen, also zum Beispiel das UCLA Hammer Museum, LA County Museum of Art, das ist ein bisschen offensichtlicher, aber auch das Broad zum Beispiel und das MoCA. Also da hat LA gerade als Kunststadt in den letzten 20 Jahren, also in der Zeit, wo ich so hier bin, wahnsinnig angezogen, während man aus New York immer früher so ein bisschen mitleidig und auch etwas herablassend auf LA geguckt hat, ist das, glaube ich, gerade jetzt, was die bildende Kunst angeht, nicht mehr so sehr der Fall. Also auch die Kunstmessen, zum Beispiel Freeze, hat hier Fuß gefasst und da gibt es wirklich Unmengen zu entdecken.
Cool.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you have no foreign transaction fees on international purchases. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Du lebst ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange in den USA. Wie blickst du denn von dort aus eigentlich auf Deutschland? Also ist das so ein Zurückblicken oder eher so ein kontinuierliches Verfolgen? Also ja, wie blickst du als Privatperson, aber natürlich auch in deiner Funktion als Direktorin der Villa Aurora auf Deutschland?
Also es ist schon ein kontinuierliches Verfolgen, weil wir natürlich einerseits durch die Villa ständig mit Deutschland in Kontakt sind, also sei es unser eigenes Büro in Berlin, als auch natürlich Partner und unsere Alumni, die in Deutschland sind. Privat ist es auch so, dass ich mindestens einmal im Jahr in Deutschland bin. Und ja, es ist schon so, dass ich Nachrichten nach wie vor täglich verfolge. Was das eigentliche Leben angeht, ist es natürlich schon so ein bisschen so, dass man es durch eine rosarote Brille in gewisser Weise betrachtet, weil man natürlich, wenn man in Deutschland ist, selber im Urlaub ist. Man muss sich nicht mit irgendwelchen Ämtern rumschlagen oder irgendwelche unangenehmen Sachen machen. Alle nehmen sich immer Zeit für einen. Es ist im Gegenteil sogar dann immer sehr, sehr schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen und alle zu sehen, die man eigentlich gerne sehen möchte.
Man muss nicht bei Penny an der Kasse anstehen.
Genau, genau. Meistens kriegt man dann sogar eingekauft, genau. Das ist schon so. Ja, dass man schon ja einige Dinge auch durch eine rosarote Brille so ein bisschen sieht. Mhm.
Ja, es gibt ja auch eine starke Connection zwischen LA und Deutschland. Also das ist ja wirklich irgendwie wie so eine Achse. Es gab, glaube ich, auch mal eine Zeit lang einen Blog mit einem eigenen Podcast, so Berlin, LA, wo dann immer Leute vorgestellt wurden. Und wir hatten jetzt gerade Frances Schönberger im Podcast, die auch seit langem in Los Angeles lebt. Und die hat gesagt, ja, was sie schon krass findet, ist, dass dann immer wieder so deutsche Kulturschaffende in LA aufschlagen und denken, sie würden jetzt die Welt erobern. Natürlich vor allem im Bereich Film. Es gibt von dir ja auch Bilder von den Oscar-Partys und so, wenn man dich googelt, die man findet. Du bist ja da auch immer mittendrin. Und Frances hat so ein gewisses Besserwissertum ausgemacht bei den deutschen Kulturschaffenden, dass ihnen dann in L.A. oft aberzogen wird, wenn sie erstmal merken, wie knallhart diese Stadt eigentlich ist, wenn man es wirklich versucht, dort als Künstlerin oder als Mensch, der im Entertainment-Business ist, durchzuschlagen. Ja. Ist das auch was du als Teil deines Jobs machst, dass du den Leuten sagst, nur weil ihr jetzt mal in der Villa wohnt, bildet euch nicht ein, dass L.A. auf euch gewartet hat oder dass ihr danach in Hollywood durchstartet?
Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mixed Bag. Also einerseits ist es schon so, dass wir am Anfang, also ich arbeite ja gerade bei der Fellow-Betreuung hier mit meiner Kollegin Friedel Schmoranzer ganz, ganz eng zusammen, dass wir schon immer am Anfang sagen, es gibt eigentlich so gut wie alles in L.A. Also wirklich das Rad neu zu erfinden oder mit irgendwas reinzukommen, was man hier nicht findet, oder auf eine Situation zu stoßen, wo man das Gefühl hat, dass alle auf einen gewartet haben, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass die Künstlerinnen und Künstler, die wir hierher bringen, ganz, ganz eigene Perspektiven auch nochmal reinbringen. Was aber natürlich wichtig ist, ist auch aufzunehmen, was eben hier in LA auf sie zukommt. Und eben genau diesen Ansatz nicht zu haben, zu sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht, sondern zu gucken und zu sagen, ich komme mit Projekt XYZ und möchte gerne Menschen kennenlernen und möchte wirklich auch zuhören, was die mir zu sagen haben. Und genau das Gleiche gilt natürlich für uns als Organisation auch. Wir arbeiten hier mit vielen Partnern zusammen. Wir haben auch einen Advisory Council mit Menschen aus der Kulturszene hier in LA, von denen wir sehr viel lernen können. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass wir erstmal reinkommen und sagen, wir möchten euch zuhören und wir möchten wissen, was ihr uns mitgebt. Also das ist definitiv so. Wir erleben das allerdings selten, dass unsere Fellows wirklich so mit dieser Attitüde hier reinkommen. Also normalerweise sind Menschen auch schon mal in LA gewesen und kennen die Situation dann schon so ein bisschen. Und auch die, bei denen das nicht der Fall ist, da ist eigentlich generell schon ein Bewusstsein dafür da, dass dass man eben nicht hier reinkommt als jemand, der dem jetzt erstmal vielleicht alle Türen offen stehen. Aber umgekehrt stellen wir immer wieder fest, dass sehr, sehr viele Türen eben doch aufgemacht werden. Und auch das sagen wir unseren Fellows immer vorher. Wir möchten eigentlich gerne so eine Atmosphäre schaffen, wo alle Ideen erstmal rausgehauen werden. Also wir sagen immer, wir können nicht versprechen, dass alles funktioniert, aber wir können wirklich versprechen, dass wir mit unseren Mitteln alles versuchen, um Sachen auf die Schiene zu setzen, die ihr euch vielleicht vorgenommen habt oder die ihr spannend findet.
Wahnsinn, was für eine Freiheit, was für ein Luxus, so eine Haltung gegenüberzutreten als kreativer Mensch und dann auch noch ein Haus über dem Kopf, ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Kriegen die eigentlich auch Frühstück und so? Also ist das Hotel
Nein,
gar nie?
Die versorgen oder sich tatsächlich selber.
Müssen die selber machen.
Sie verfliegen sich selber, ja.
Also genau. Viel In-N-Out-Burger, die dann wahrscheinlich da...
In-N-Out-Burger sind relativ beliebt, ja.
Und Avocado-Toast.
Ja, aber ich muss natürlich sagen, wenn du jetzt sagst, was für ein Geschenk, dem gegenüberzutreten. Ich muss sagen, also ich finde umgekehrt, ich habe so wahnsinnigen Respekt davor, wie Künstlerinnen und Künstler arbeiten, nämlich einerseits sich natürlich immer so einer gewissen Prekarität auszusetzen, aber vor allen Dingen auch der Tatsache, dass sie eben, wenn sie arbeiten, ja sozusagen ihr Innerstes nach außen kehren. Und ich finde, dass das so ein wahnsinnig mutiges Unterfangen ist, dass ich, wenn ich das unterstützen kann, natürlich gerne mache. Und ich meine, wir haben ja alle jetzt vor allen Dingen auch in der Pandemie gelernt, dass Kunst und Kultur eigentlich das ist, was uns letztlich gerettet hat, alle. Und insofern kann man die Wichtigkeit ja auch nicht unterschätzen, dieser Tätigkeit.
Wie meinst du das, was uns gerettet hat?
Ja, ich denke mal, also die meisten haben doch in der Pandemie festgestellt, in der Isolation und im Lockdown, dass ob es sich jetzt um irgendwie eine Netflix-Serie dreht oder um Musikaufführungen, die man digital hören konnte, oder Museen, die eben durch virtuelle Touren irgendwie ihre Türen geöffnet haben, dass das einen wirklich sozusagen vom Wahnsinn bewahrt hat, im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal sehr dramatisch ausdrücken kann. Aber also für die geistige Gesundheit, glaube ich, war das einfach unabdingbar. Und ich finde, das hat nochmal ja das unterstrichen, was eigentlich für das Leben generell gilt, aber unter solchen Voraussetzungen dann natürlich nochmal besonders offenbar wird.
Wir haben jetzt gerade kurz darüber gesprochen, wie die zu euch kommen, die StipendiatInnen. Aber wie gehen sie denn zurück? Was macht der Aufenthalt mit Ihnen, der Austausch da vor Ort? Was macht das mit denen?
Also wir haben die allermeisten unserer Fellows, wenn sie nach Hause fahren, fangen schon bereits an, beim Kofferpacken sozusagen Pläne zu schmieden, wie sie wieder zurückkommen. Und wir möchten auch wirklich ein Alumni-Netzwerk sozusagen unterhalten. Also da ist natürlich auch wiederum das Berliner Büro sehr, sehr stark involviert. Da gibt es eben auch Programme und Treffen von Menschen, die wiedergekommen sind. Aber wir möchten natürlich auch Möglichkeiten schaffen, sofern wir das eben finanziert und organisiert bekommen, Projekte dann auch wieder nach LA zu bringen, wenn sie dann eben fertig sind. Das versuchen wir vor allen Dingen jetzt im nächsten Jahr auch im Zusammenhang mit unserem Jubiläum. Da planen wir ein Festival und einige andere Programme drumherum mit den Fellows, die dann gerade da sind, aber natürlich auch mit Fellows, die wieder zurückkehren. Und das ist für uns wirklich ein sehr, sehr, ein hohes Ziel. Wir hoffen, unsere Künstlerinnen und Künstler sind sozusagen Villa for Life. Ebbo gehörte ja auch mal zu unseren Fellows, deswegen passt
Villa
das so
for
ganz
Life.
Schön als Motto.
Katharina, ich glaube, wir bewerben uns für das Festival, oder? Wir machen einen Villa for Life Podcast.
Auf jeden Fall. An wen erinnerst du dich denn besonders gerne? Wer hat dich irgendwie überrascht oder mitgenommen auf eine Art, von der du das nicht erwartet hättest? Mit wem bist du noch so in Kontakt?
Also das ist so ein bisschen, als wenn man sagen soll, wer ist dein liebstes Kind?
Wer ist dein Lieblingskind?
Das ist so ein bisschen so eine loaded question.
Okay, ich fang an.
Es gibt zum Glück sehr, sehr viele Fellows, mit denen wir noch in Kontakt sind. Also mir ist aus meiner Anfangszeit, die zunächst nicht so ganz easy war, weil auch das Team ganz neu aufgestellt werden musste, noch ein Dreiergespann in besonders lieber Erinnerung, Philipp Lachenmann, Lutz Seiler und Jens Brandt. Philipp Lachenmanns Arbeiten hängen auch zum Beispiel als Leihgabe im Thomas-Mann-Haus, also insofern zusammen mit einem anderen Werk von Hans-Christian Schink und mit einer Arbeit von Sebastian Stumpf. Das sind alles Villa Aurora Fellows, die also sozusagen hier im Dunstkreis Los Angeles dann noch geblieben sind. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, Menschen herauszuheben, weil es wirklich eine ganze Latte von Künstlerinnen und Künstlern gibt, die mich auch persönlich wahnsinnig beeinflusst haben und ja, die ich sehr, sehr ungern habe ziehen sehen. Das ist natürlich, das ist ein ganz, ganz großer Nachteil dieses Jobs, dass man eben nach 3 Monaten wirklich, das ist so eine Zeitspanne, wo einem Menschen wirklich ans Herz gewachsen sind. Und wenn dann die Tür zugeht, da fließt schon dann immer die eine oder andere Träne, glaube ich, auf beiden Seiten.
Ich glaube, das wurde euch zugeschrieben. Das hat, ich weiß nicht, ob es ein ehemaliger Stipendiat war, aber das ist keine Selbstbezeichnung, aber es war, jemand hat im Prinzip eine Brandrede für eure Existenz, ich weiß nicht, in der FAZ oder der NZZ oder irgendwo geschrieben und davon kam dieser fantastische Begriff vor, den ich irgendwie so spannend fand.
Ja, weil als ich das gelesen habe in den Notizen, die Katharina gemacht hat, dachte ich, ja, wie sieht denn die Zukunft der deutschen Kunst und Kultur aus, wenn Claudia da quasi einen Sneak Peek hat über 3 Monate und immer wieder Menschen kommen, die dann die Zukunft von dem formen, was in Deutschland Kunst und Kultur bestimmt. Hast du dann, kannst du was für uns an die Wand projizieren, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen, das wartet auf Deutschland und auf die deutsche Kultur am Horizont. Das habe ich hier gerade so, da kriege ich so Signale hier von den Menschen, die gerade bei mir wohnen?
Ich meine, eine Sache, die ich sagen kann, die uns natürlich umtreibt, ist natürlich auch die Entwicklung, die politische Entwicklung und die Konsequenzen, die das potenziell eben auch auf die Kunst und Kultur in Deutschland hat, weil wir natürlich sehr, sehr stark für eine diverse und weltoffene Sicht auf die Dinge.
Hast du da eine Meinung zu, eine Haltung zu oder eine Emotion, die du äußern kannst?
Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass gerade wenn man hier im Feuchtwangerhaus sitzt, einen natürlich der Rechtsruck sehr erschreckt und wir in unserer Arbeit uns natürlich auch dem Geist dieser Häuser, es gilt für das Thomas-Mann-Haus natürlich genauso, sehr verpflichtet fühlen und der Haltung auch der früheren Bewohner. Und das ist natürlich, ist eine schwierige Sache, wenn man potenziell in die Zukunft sieht.
Ich meine, bist ja selbst eine interkulturelle Person. Ist das auch, produziert das bei dir ein Gefühl, auch auf deine eigene Zukunft hingehend, dass du sagst, ich will eigentlich selber, ich bleib lieber selber im kalifornischen Exil? Oder zieht es dich eigentlich dann doch auch vielleicht wieder nach Deutschland zurück, weil du sagst, ich glaube, mein Netzwerk in Deutschland ist groß genug, wenn ich zurückgehe, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich da richtig was losmachen.
Ja, also ich habe da so 2 Seelen in meiner Brust und was interessant ist, also wir sprechen ja jetzt am Tag nach der Präsidentschaftsdebatte Trump gegen Kamala Harris und wir haben vorhin natürlich auch im Büro und mit unseren Fellows darüber gesprochen und bei uns, also bei uns Expats, die wir eben hier arbeiten, ist schon die Entwicklung so, dass man früher gedacht hat, also so in den ersten Trump-Jahren 2016 und dann 2020 vor der Wahl, also wenn alle Stricke reißen, hat man eben immer die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren. Und da muss ich sagen, ist in den letzten Jahren doch schon dann so die erschreckende Erkenntnis eingetreten, dass es da natürlich auch Probleme gibt und eben diesen Rechtsruck gibt, mit dem man sich auch würde auseinandersetzen müssen und mit dem man sich natürlich auch auseinandersetzen muss, wenn man hier in Kalifornien in dieser Position lebt.
Ja, was hätte Leon Feuchtwanger zu den Wahlergebnissen gesagt? Das ist die Frage.
Ja, das hätte ihn sicherlich sehr unglücklich gemacht.
Gehst du dann manchmal ans Regal und ziehst dir vielleicht ein Buch raus, um Deutschland 2024 besser zu verstehen durch seine Augen?
Also ich glaube tatsächlich, das gilt einerseits für Deutschland 2024, natürlich die Gefahren, und andererseits aber natürlich auch für die USA. Ich glaube schon, dass man, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und eben auch mit diesen Schriftstellerinnen und Schriftstellern aufgewachsen ist und mit diesen Texten, zum Beispiel die Oppermanns, dass man schon so gewisse Entwicklungen zu erkennen glaubt und dass die einem dann mit besonderem Schrecken erfüllen, was vielleicht einige Amerikanerinnen und Amerikaner dann nicht in dem gleichen Sinne nachvollziehen.
Ja, Claudia, ich habe noch eine letzte Frage. Ich wollte dich noch fragen, bei euch stehen ja große Feierlichkeiten ins Haus. Wie kann man denn Teil von dem werden, was ihr in nächster Zeit macht? Kann man, wenn man jetzt zuhört und sagt, boah, ich will unbedingt auf das Festival, kann man sich schon Tickets kaufen? Oder kann man euch vielleicht supporten und euch was spenden? Oder kann man vielleicht gucken, dass man ein junges Talent, was man kennt, oder ein nicht mehr so junges Talent zu euch in die Bewerbung schickt? Was hast du da für Vorschläge?
Eigentlich sowohl als auch. Also Tickets gibt es noch nicht, aber es gibt die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter und für den Verteiler anzumelden. Und zwar gilt das sowohl für LA, was uns angeht, als auch für Berlin. Auch da kann man sich sowohl auf der Webseite informieren, aber eben auch für den Newsletter eintragen lassen, so dass man dann immer jeweils weiß, was alles passiert in unseren drei Häusern. Dann gibt es definitiv auch die Möglichkeit zu spenden. Man kann an den Verein in Deutschland spenden, aber wir werden natürlich besonders an amerikanischen Spendern interessiert. Wir können dann entsprechend auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Also die Spenden sind tax deductible, was ja immer sehr wichtig ist.
Ganz wichtig.
Ja, genau. Und
okay.
Ja, Menschen aufmerksam zu machen auf die Möglichkeit, sich bei uns zu bewerben, ist definitiv auch was niemals schaden kann.
Ihr kriegt wie viele Bewerbungen im Jahr und habt wie viele Plätze? Nur um das nochmal.
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben vom Auswärtigen Amt und BKM tatsächlich in jeder Sparte drei Plätze. Die Bewerbungen sind schon ja im 100 und drüber, also das ist dann schon ein
also drei Plätze in Literatur, drei Plätze im Film, drei Plätze in Komposition,
genau.
Und so weiter.
Und dann gibt es eben noch die Partnerfellows, die haben dann aber in der Regel ein eigenes Verfahren, wie sie ihre Stipendiaten aussuchen.
Ja, Catalina, da bleibt eigentlich nur noch die Frage, wer ist dein Lieblingskind? Und wen meldest du als erstes an?
Das verrate ich in einer anderen Podcast-Folge.
Aha.
Oder auch nicht.
Claudia, ganz lieben Dank.
Ja, ich danke euch.
Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich meine das ernst. Also Wunderbar Together bewirbt sich offiziell als Festival-Podcast on the record. Und wir geben am Schluss immer nochmal das Mikro ab. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht irgendwas, über was wir gar nicht gesprochen haben? Oder was dir auf der Seele liegt, was den vielen Menschen, die hier zuhören, die in deutschsprachigen, amerikanischsprachigen und auch im Rest der Welt leben und diesen Podcast hören, vielleicht noch, was du denen vielleicht noch zurufen möchtest?
Ja, also ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass Menschen auf unsere Webseite gehen, unsere YouTube-Channel, unsere Social Media verfolgen und gucken, ob etwas für sie dabei ist. Ansonsten kann ich auch noch mal in die Welt rufen, was die Leiterin der Feuchtwang Memorial Library als ein Frame um ihr Nummernschild hat, nämlich lest Feuchtwanger. Wir leiden ja schon im Gegensatz zum Thomas Mann Haus manchmal so ein bisschen darunter, dass Thomas Mann der sehr viel bekanntere Name ist. Und auch im Zusammenhang natürlich mit dem Kampf gegen den Faschismus immer auftaucht durch diese sehr, sehr wichtigen natürlich Ansprachen an die deutschen Hörer, die Kollegen und Kollegen vom Thomas Mann Haus ja auch in der Reihe 55 Voices for Democracy aufgenommen haben und noch aufnehmen. Aber Feuchtwanger war natürlich ein sehr, sehr früher und mutiger Kritiker der Nazis und verdient eben auch entsprechende Aufmerksamkeit.
Aber jetzt Moment nochmal, um das als Schlussbild auch festzuhalten. Also kalifornisches Nummernschild, da steht ja oben geschwungen California drauf, unten eine Golden State. Und da in der Mitte steht bei deiner Kollegin, lest Leon?
Ja, sie hat so einen Rahmen da drum. Also da steht dann Reed Feuchtwanger.
Feuchtwanger.
Sozusagen auf dem Rahmen.
Wow. Feuchtwanger. Okay. Ja. Ja, Reed Feuchtwanger. Ja, genau, kann man genau. Das auch käuflich erwerben oder ist das ein Unikat?
Ich glaube, das ist eine Spezialanfertigung. Okay. Aber man kann sich natürlich sowas auch anfertigen.
Ja, ich hätte natürlich gern Listen Wunderbar Together, nur mein Schild, aber da können wir nochmal dran arbeiten. Claudia Gordon, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns.
Ich danke euch.
Und ich kann es kaum erwarten, Katalina, wenn wir zum ersten Mal dieses unglaubliche Haus.
Du manifestierst das jetzt, oder? Du manifestierst das einfach so lange, bis es stattfindet. Ja, ich freue mich auch schon drauf.
Bis Claudia irgendwann sagt, na gut.
Na gut.
Also wir bleiben in Verbindung, das kann ich auf jeden Fall versprechen.
Danke dir, Claudia.
Und alle anderen hoffentlich auch. VATMH.org, ich sag's nochmal. Da gibt's alles über die Bewerbung, die Residencies in beiden Häusern und all das, was da kommt. Und ich glaube, auch wenn ich nicht selbst dort war, so bisher, dass das was ist, was jeder versuchen sollte, in diese tolle Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Vielen, vielen Dank, Claudia.
Ja, ich danke euch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.